Guten Morgen. Es ist schön, hier heute mit euch zu sein. Es ist besonders schön, dass wir die Masken jetzt nicht mehr die ganze Zeit tragen müssen, aber wir sollten sie immer zur Hand haben. Es ist ja noch nicht vorbei, das, was Corona mit sich gebracht hat. Ich bin ein bisschen stolz auf mich heute Morgen. Mein Navigationsgerät ist kaputt. Und ich musste Karte und Zettel benutzen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, also durch welche Orte ich fahren muss, denn die direkte Verbindung über Amelinghausen funktioniert noch nicht. Ja, wer sich hier auskennt, weiß, na, da muss man umfahren und so. Und ich habe es geschafft und ich war pünktlich hier. Ja, also ein bisschen stolz darf ich heute auf mich sein, dass ich geschafft habe, in einer Zeit, in der das Navigationsgerät uns alles abnimmt. Ja, man tippt seine Zieladresse ein und muss sich quasi um nichts mehr kümmern. Aber vorsichtig. Es ist immer wichtig, was für ein Navigationsgerät man hat. Ich hatte mal eins und das hat mich dann immer ganz in der Nähe von Hannover an einer Stelle, an einem Ort, erstmal reinfahren lassen und dann wieder rausfahren lassen und dann die Strecke fortgesetzt. Ich habe nie herausgefunden, warum. Aber es hat gesponnen, an der Stelle hat es immer gesponnen. Nachher wusste ich das und dann habe ich das ignoriert. Ja, das hat mich immer dann brav nochmal da reinführen wollen und diese Ehrenrunde habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Also es ist wichtig, welches Navigationsgerät man hat. In Dingen des Glaubens umso wichtiger. Denn manchmal verlässt man sich so in Dingen des Glaubens auf sein eigenes Gefühl. Ja, was sich gut anfühlt, kann ja nicht falsch sein, oder? Naja, man sollte schon wissen, welches Navigationsgerät habe ich denn? Ist es zuverlässig? Oder streikt es manchmal wie meins jetzt? Wir haben ein sehr zuverlässiges Navigationsgerät in Dingen des Glaubens. Und ich lade euch ein, dass auch zur Hand zu nehmen, ob Buch, ob Smartphone, ob was auch immer, wo ihr eure Bibel habt, schaut rein. Im Johannesevangelium in Kapitel 20 möchte ich mit euch ein paar Verse lesen und auch darüber dann nachdenken. Johannesevangelium Kapitel 20, es sind die Verse 19 bis 22. Also nicht, dass ihr denkt, ich schummel jetzt hier, ich habe mir das einfach abgeschrieben und habe hier den Text aus der Bibel, also ihr könnt das ja überprüfen in euren Bibeln. Also ich lese jetzt hier nichts Fremdes, sondern einfach das, was ich in der Bibel finde. Im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 19 bis 22. Ich habe hier eine etwas modernere Übersetzung, die Neue Genfer Übersetzung, vielleicht kennt ihr sie. Ich fand diesen Abschnitt sehr gut übersetzt. Da kann man den Text auch nochmal ganz neu erleben. Aber ihr nehmt die Übersetzung, die ihr bei euch habt und werdet sehen, es ist der gleiche Text. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Tür des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Als ich das erste Mal diesen Abschnitt ganz bewusst gelesen habe und dann auch noch recherchiert habe, um ihn besser zu verstehen, habe ich gar nicht geahnt, wie viel da drin steckt. Und das ist das Faszinierende an der Bibel, an diesem Navigationsgerät in Sachen des Glaubens. Manchmal ist es nur ein Vers, in dem so viel steckt und uns den Glauben nochmal so vor Augen malt, dass wir sagen, Gott hab Dank dafür, dass ich in so wenigen Worten manchmal diese Ermutigung Erfahrung, nicht nur Ermutigung. Es ist wie so ein Aufrichten, das wir dann erleben. Weil wir nicht nur hören und verstehen, sondern auch spüren, wie gut dieses Wort Gottes ist. Schauen wir uns diesen Abschnitt mal an. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Nach biblischer Zählung ist das der Sonntag. Nur damit jetzt keine Missverständnisse entstehen. Im Kalender haben wir heutzutage den Montag als ersten Tag. Hat irgendwas mit erster Arbeitstag und keine Ahnung was zu tun. Aber nach biblischer Zählung ist der Sonntag. Also Sonntagabend ist das. Aber dieser Tag wird etwas genauer beschrieben. Da steht jenes ersten Tages. Was für ein erster Tag war das denn jetzt? Habt ihr eine Ahnung? Habt ihr irgendwie eine Idee, welcher Sonntag das war? Der Auferstehungssonntag. Das ist wichtig. Also um diesen Abschnitt hier zu verstehen, um überhaupt die Situation, wie sie hier beschrieben wird, zu verstehen, aber auch um unsere Situation verstehen zu können, ist es wichtig, dass wir hier genau hinschauen und wissen, das ist der Auferstehung, das ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist von den Toten. Es ist also nicht irgendein erster Tag der Woche, irgendein Tag der Woche, sondern es ist dieser, oder wie es hier steht, jener erste Tag, der Auferstehungstag. Und was machen die Jünger? Das ist doch, also das Mindeste wäre doch gewesen, dass sie, selbst wenn sie so in ihrem eigenen Kreis zusammen sind, dass sie irgendwas mit Freude hinkriegen, oder? Singen, fröhlich beieinander sind, gutes Essen. Endlich ist die Ungewissheit vorbei. Denn ob Jesus Christus tatsächlich der Messias, der verheißene Messias, der Retter der Welt, der Erlöser ist, wusste man bis zu seiner Auferstehung nicht wirklich. Geglaubt haben sie es. Aber kann er das, was er versprochen hat, kann er das erfüllen? Das konnte nur klar gemacht werden, indem er von den Toten aufersteht. Denn wenn jemand den Tod besiegen kann, dann kann er alles besiegen. Oder? Wenn jemand den Tod besiegen kann, dann gibt es nichts, was für ihn ein Hindernis wäre. Und dieser Jesus hat alles erfüllt, was er vorhergesagt hat. Übrigens, er hat ja auch seinen Jüngern im Vorfeld schon gesagt, am dritten Tag. Aber die haben es nicht verstanden. Und manchmal ist es auch mit uns so, oder nicht? Also ich erlebe es auch bei mir so. Da steht etwas in der Bibel und es wird wiederholt und irgendwie vergesse ich es. Irgendwie habe ich es nicht mehr auf dem Schirm. Und dann kommen Ängste, Sorgen. Das ist normal. Schließlich sind wir Menschen, die eben nicht alles im Griff haben. Besonders in solchen Zeiten, wo man einfach hilflos hinnehmen muss, dass so ein Virus, etwas, was wir gar nicht sehen können, unser Leben so stark einschränkt. Könnt ihr euch noch erinnern, wie es bei... wo ihr wart, als ihr zum ersten Mal davon gehört habt, dass das Virus auch in Deutschland angekommen ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich kann mich gut daran erinnern. Ich war gerade für eine kurze Zeit in Madrid gewesen. Und da waren ja schon die Nachrichten, das war also Anfang März letzten Jahres. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt hättet, so... ja, fast volles Flugzeug und ihr wisst, da ist jetzt irgendwo ein Virus und keiner weiß so richtig, was passiert. Ich habe immer versucht, so einen Platz zu finden, wo die Leute nicht so eng beieinander sitzen. Es hat auch geklappt, auf allen Flügen, da war ich wirklich froh. Und dann hörte man von den ersten Infektionen in Bayern, meine ich, war das. Und was habt ihr dann gemacht? Also ich kann mich erinnern, ich habe dann immer auf die nächste Nachricht gehofft, dass es eingegrenzt wurde, dass keine Gefahr besteht. Aber das war leider nicht so. Ja, es ging immer weiter und immer weiter. Und wenn sich so ein Unheil ausbreitet, dann wächst auch die Angst. Und dann möchte man sich schützen. Ja? Gut, es gibt Leute, die sagen, ja, ist ja nur eine Grippe. Dem widerspreche ich. Nicht einfach jetzt so, weil ich sage, ich weiß es besser. Der Bruder von meinem Schwager ist an Corona verstorben. Und er ist etwa 10 Jahre jünger als ich gewesen. Also wir als Familie können es nicht mehr leugnen, dass es eine gefährliche Krankheit ist. Und das macht Angst. Ja, und was immer wir so um uns herum haben, was uns bedroht, da möchten wir uns schützen. Und das machen die Jünger hier auch. Sie fühlen sich bedroht und zu Recht. Denn es waren nicht einfach die Juden, sondern es waren aus den Juden Menschen, die Andersgläubige ausrotten wollten, sie nicht in ihrer Mitte haben wollten. Also diese Angst war berechtigt. Aber in all unserer Angst dürfen wir Jesus nicht aus den Augen verlieren. Das ist wichtig und da können wir einander sehr gut helfen, indem wir einander daran erinnern, er ist auferstanden. Er lebt und er hat uns nicht vergessen. Was haben wir hier? Die Jünger in diesem Raum, in dem sie sich einigermaßen sicher fühlen, die Tür verschlossen, verriegelt. Und was passiert? Ich finde es in dieser Übersetzung, aber auch in den anderen Übersetzungen, klingt das so ein bisschen mit. Das ist wie so mit Augenzwinkern geschrieben. Mit einem Mal kam Jesus und trat in ihre Mitte. Der hat keinen Schlüssel gehabt. Der hat auch die Tür nicht aufgebrochen. Auch nicht das Dach aufgedeckt. Es gab ja mal so eine Gelegenheit. Ne? Da wurde ein Dach aufgedeckt, damit ein Kranker zu Jesus heruntergelassen werden konnte. Also keine Gewalt, kein Lärm, sondern plötzlich ist er da. Wir können uns das so gar nicht richtig vorstellen, oder? Aber Jesus kann das. Er kann auf einmal da sein. Warum kann er das? Er ist der Auferstandene. Und als solcher ist er nicht mehr den Gesetzmäßigkeiten unterstellt, wie wir sie haben. Entweder haben wir einen Schlüssel oder wir klingeln und jemand macht die Tür auf oder wir treten die Tür ein, aber das würde ich nicht empfehlen. Es ist teuer. Die Tür muss ja wieder dann in Ordnung gebracht werden. Wir haben unsere Grenzen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir unser Leben nach unseren Grenzen uns gestalten oder einrichten, in unserem Leben nach unseren Grenzen und denken, das ist halt so. Ja, und das ist so diese Resignation. Und ich denke, die Jünger waren auch resigniert. Ja, die mögen uns nicht, die wollen uns hier weg. Ja, dann ist das so. Aber Jesus, auf einmal ist er da und grüßt sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Oder wie es wörtlich übersetzt wäre, Friede euch. Das wäre das Wort, Friede euch. Und dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Also es würde sowas wie, als würde er jetzt so seine ID, seinen Personalausweis rausstecken und sagen, ich bin's doch. Aber jetzt erst, als sie die Verletzung an den Händen oder die Narben sehen und an der Seite, dann wissen, das ist Jesus. Und da wurden sie froh. Und wir haben es auch gesungen. Das wäre das richtige Lied damals für sie gewesen. Seid nicht bekümmert. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das spüren sie, das erleben sie hier. Sie wurden froh, weil Jesus bei ihnen ist und sie erleben ihn, sie sehen ihn, sie hören ihn. Und dann, eigentlich haben sie ja schon einmal diesen ersten Gruß gehört, Friede euch, aber Jesus wiederholt das. Wollen wir mal gucken, warum wiederholt er jetzt diesen Gruß? Friede euch. Friede euch. Hat sich jemand von euch vielleicht mal die Mühe gemacht, herauszufinden, was dieser Gruß bedeutet? Kann man nämlich machen, das kann man gut machen, mit dem biblischen Text, ist ja so, wie wir ihn vorliegen haben, ja eine Übersetzung, Im Hintergrund stehen aber Begriffe, Worte, die mehr bedeuten, als man einfach mit einem Wort ausdrücken kann. Was bedeutet das Wort Frieden bei uns? In erster Linie denken wir da vielleicht einfach, es ist alles ruhig, es ist alles in Ordnung, es gibt keine Gefahr. Es gibt auch keinen Krieg. Wir können Gott dankbar sein, dass wir in einem Land leben, das lange, lange Zeit keinen Krieg mehr hatte. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ursprünglich komme ich hier aus einem Land, das vor 20 Jahren Krieg hatte. Friede sei mit euch. Das Wort, was im Griechischen hier steht, Erene, ist eine Übersetzung eines hebräischen Wortes oder wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments ja benutzt, aber an der Stelle steht das Wort Shalom. Und jetzt habt ihr eine Hausaufgabe für heute oder in den kommenden Tagen oder wann immer ihr dazu kommt, mal im Lexikon oder googeln oder was immer ihr unternehmen wollt, um herauszufinden, aber findet heraus, was bedeutet das Wort Shalom. Ich werde euch ein paar Begriffe nennen, die ich gefunden habe, aber da steckt viel mehr drin. In Shalom steckt so viel drin. Shalom bedeutet zunächst einmal Unversehrtheit und Heil. In der Bedeutung Begnadigung, Erfolg, Ganzheit, Gesundheit und in religiöser Bedeutung insbesondere bedeutet das Erlösung. Nämlich das, was Jesus getan hat für uns, für diese Welt, für seine Jünger. Und es bedeutet auch Befreiung von jedem Unheil und Unglück. Bedeutet Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Frieden und Ruhe. Und ist eine Grußformel im Nahen Osten, im Hebräischen Shalom und im Arabischen Salam. Shalom. Salam. Das ist das Wort, was Jesus hier benutzt in der Begegnung mit seinen Jüngern. Also, er stellt ihrer Angst den Frieden entgegen. Frieden gegen Angst, das ist ein guter Tausch. Und was macht Jesus jetzt hier? Das müssen wir uns angucken. Also die erste Portion Frieden gibt er seinen Jüngern, die so eine Angstgemeinschaft gebildet haben. Sie hatten so ein Angsttreffen hinter verschlossener Tür. Ja, wenn man sich verriegeln muss, dann stimmt irgendetwas nicht. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir bei uns zu Hause, dort wo ich aufgewachsen bin in Kroatien oder wo ich die Teenagerzeit verbracht habe, wir haben unsere Tür nicht verschlossen. Wir sind einfach einkaufen gegangen zu den Nachbarn und so, die Tür war immer offen. Und wir mussten auch nichts befürchten, dann hat sich das geändert. Ja, und das hat sich nicht geändert, weil bessere Zeiten plötzlich aufgekommen sind, sondern es hat sich geändert, plötzlich war man nicht mehr sicher. Weil dann eben nicht nur Freunde und Nachbarn reingekommen sind, sondern auch Leute, die was wegnehmen wollten, die auch bedroht haben. Bei uns war es so üblich, ne? Also nicht nur bei uns in unserem Haus, sondern im ganzen Ort war das so üblich, wenn man jetzt irgendwie jemanden besucht hat. Ne? Da hat man nicht angeklopft, man ist einfach reingegangen, irgendjemand ist ja drin. Und wenn nicht, dann geht man wieder raus und guckt, wo sie sind. Vielleicht sind sie nicht am Haus irgendwo oder sind heute gerade mal nicht zu Hause, sind gerade mal weg. Das ist eine sehr entspannte Zeit. Da spürt man etwas von diesem Frieden, von dieser Freiheit. Da muss man nichts abschließen. Aber dann kommen eben solche Zeiten, muss man abschließen. Und das ist angstgesteuert. Also die erste Portion Friede euch ist für die Jünger gedacht. Und für wen ist die zweite Portion gedacht? Na, die zweite Portion ist der Auftrag. Ja, das heißt also, was wir von Gott empfangen, davon sollen wir etwas abgeben. Aber damit uns dann nichts fehlt, kriegen wir die zweite Portion Friede euch und gleich im Anschluss, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Nun kann man den Frieden nicht verkünden und den Frieden weitergeben, indem man Menschen Angst macht. So im Sinne von, und wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle. Das verursacht keinen Frieden. Das beruhigt niemanden. Das macht Angst. Und wir sind nicht gerufen, Menschen Angst zu machen, weil Gott uns Angst gemacht hat, dass wenn wir nicht brav sind, wir nicht in den Himmel kommen. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums, das ist nicht die Botschaft Jesu. Die Botschaft Jesu ist Friede euch. Und er sagt, und dann noch eine Doppelportion, damit ihr das weitergeben könnt. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Friede euch. Aber wie macht man das? So, und da wird es jetzt spannend und interessant. Und da ist etwas, was wir immer wieder auch neu, nicht nur uns vor Augen bringen müssen, sondern auch lernen müssen, wie kann ich das Evangelium, wie können wir das Evangelium so weitergeben, dass die Menschen diesen Frieden erkennen? Naja, indem wir den Friedefürst den Menschen predigen, den Menschen bekannt machen mit Jesus, er ist der Friedefürst. Und deswegen sagte er auch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist ein anderer Friede. Das ist der Friede, der jegliche Angst in ihre Schranken weisen kann. Nicht, dass wir dann angstfrei sind auf einen Schlag, aber wir haben ein Mittel gegen die Angst, indem wir auf Jesus schauen. Schaut auf Jesus, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, den Anfänger und den Vollender. Er hat es in die Welt gebracht, den Frieden, und er wird es vollenden. Das heißt also, wir werden nicht in uns die Quelle des Friedens haben, sondern in Jesus. Und deswegen sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt also, er ist unser Vorbild. Bei ihm entdecken und erkennen wir die Botschaft des Evangeliums und nur so, wie er diese Botschaft weitergegeben hat, nur so kann sie weitergegeben werden, damit sie keine Angst verursacht, sondern den Frieden bringt. Was hat denn Jesus gemacht? Da kann man nachgucken. Nicht? Also er sagt zum Beispiel, ich will kommen zu dienen und nicht zu herrschen. Ja, das ist das, was er sagt. Und er sagt auch, meine Nahrung ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Und was ist der Wille des Vaters? Paulus hat einmal gesagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diese Wahrheit ist Jesus. Merkt ihr? Das ist es. So, ja, Jesus sagt, so sende ich euch, wie mich der Vater gesandt hat. Er sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Ich bin der gute Hirte. Das ist hier ein schönes Bild. Hier in der Lüneburger Heide kann man ja immer mal auch wieder so einen Hirten treffen. Das ist ein schönes Bild, aber dieses Bild hier ist eine Riesenherausforderung. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Ja? Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus ist gekommen, zu predigen und zu heilen. Wir haben sehr viele Mächte und Kräfte in dieser Welt, die wollen herrschen. Die machen uns Angst. Machen uns richtig Angst. Die wollen beherrschen. Die digitale Welt finde ich klasse. Und zugleich macht sie mir Angst. Weil wir durch das Benutzen oder das Nutzen der digitalen Welt Spuren hinterlassen, auf denen wir jederzeit verfolgbar sind. Und die Leute wissen, wo wir waren, was wir gekauft haben, wie wir gezahlt haben und frag mich nicht. Ja, Bargeld soll irgendwann dann Geschichte sein. Das macht mir Angst. Das ist keine Welt, in der ich freier werde. Ja, manche Dinge werden einfacher oder für meine Altersgruppe komplizierter. Ja, zum Glück haben ja meine Frau und ich einen Sohn, der kommt bestens damit klar. Und manchmal wundert er sich. Ich sage, komm, ich bin in einem Alter, da geht das nicht mehr so einfach. Oh, Papa, das ist so einfach. Ja, ja, klar. All das kann Angst machen. Und auch für diese Angst brauchen wir Jesus, der uns sagt, Friede euch. Friede euch. Auch wenn es so gefährlich ausschaut, er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann schließt dieser Abschnitt mit einem sehr interessanten Satz, mit einer interessanten Aussage, der Vers 22. Ich lese ihn nochmal. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Gibt es irgendetwas in der Bibel, woran euch diese Aussage erinnert? Ja, guck mal. Perfekt. Ich habe das Gefühl, ihr hättet euch das alles gar nicht sagen müssen. Ihr wisst es schon. Jesus haucht neues Leben ein. Der Heilige Geist kommt in unser Leben. Das ist dieses neue Leben. Und hiermit, mit dieser zeichenhaften Handlung, die Jesus hier vornimmt, zeigt er, worauf es ankommt. Wir werden nicht alleine in der Lage sein, das Leben zu meistern und diesen Frieden immer vor Augen zu haben, aber der Heilige Geist, der an uns wirkt und in uns nicht nur wirken, sondern leben will, der erinnert uns an alles. Ja, kennt ihr, Johannes hat darüber geschrieben. Wenn der, das war kurz bevor Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, sagte, wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, dann. Und dann sagt er, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir müssen uns also gar nicht so die großen Sorgen machen, also wir Ü60, weil das Gedächtnis, ihr wisst, na, muss ich ja nicht erklären. Aber die Sorge müssen wir eben nicht haben. Das, worauf es ankommt, daran wird uns der Heilige Geist erinnern. Selbst dann, wenn wir vielleicht nicht mehr so beisammen sind, wie wir es gerne möchten. Aber daran wird uns der Heilige Geist erinnern, was Jesus gesagt hat. Wenn Jesus etwas sagt, dann steht er zu seinem Wort. Und das lesen wir in der Offenbarung, wenn Gott selbst sagt, dem Johannes, schreibe das auf, denn diese Worte sind wahr. Was Jesus macht keine Scherze. Er erzählt keine netten Geschichten. Jesus ist nicht jemand, bei dem es mal so ist. Sondern was er tut, was er sagt, das meint er auch. Und auf ihn können wir uns verlassen. Und deswegen dieses Wort Friede euch aus seinem Munde ist etwas ganz anderes, als wenn wir uns alles Gute wünschen. Sondern er bringt diesen Frieden, er ist der Friedefürst und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wir sind nicht auf uns allein angewiesen. Oder das Wohlwollen irgendjemanden, sondern Jesus hat uns versprochen, und dieses Wort gilt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.